Hallo und herzlich willkommen bei Ins Netz gegangen, dem Jugendfußball-Podcast für Eltern und Trainer. In meinem Podcast zeige ich, wie eine gute Kommunikation zwischen Eltern und Trainern möglich ist. Herzlich willkommen zur Episode 132. In einem meiner letzten Workshops stellte ein Trainer eine spannende Frage, nämlich: Ich habe einen Spieler, der immer wieder stört. Wie kann ich das den Eltern zurückmelden? Und genau an diesem Punkt musste ich ein bisschen länger nachdenken und habe auch ein wenig drauf rumgekaut, denn auffälliges oder herausforderndes Verhalten lässt sich selten einfach an die Eltern, ja, in Anführungsstrichen, abgeben. Also so einfach ist es ja meistens nicht. Denn Kinder verhalten sich ja selten grundlos auffällig oder dass es uns als Erwachsener oder als Trainer, TrainerInnen eben herausfordert. Und bevor Verantwortung hin und her geschoben wird, lohnt sich oft erst einmal ein gemeinsamer Blick auf die gesamte Situation. In der heutigen Episode gehe ich den Fragen nach, was steckt hinter dem Verhalten, wenn eben ein Spieler, eine Spielerin sich ja deines Erachtens nach auffallend verhält oder herausfordernd verhält. Welche Rolle spielen Familie, Mannschaft und Trainerteam dabei? Und welche kleinen Veränderungen könnten bereits etwas bewirken? Also welche Stellschrauben könntest du so ein bisschen drehen? Denn gerade im Kinder- und Jugendfußball schauen wir ja oft sehr schnell auf das Verhalten selbst und viel zu selten auf das, was vielleicht auch dahinter liegt oder dahinter liegen könnte. Aber bevor ich jetzt tiefer ins Thema einsteige, ist mir eins allerdings sehr wichtig. Ich bin keine Pädagogin oder auch keine Verhaltenstherapeutin. Ich teile hier meine persönlichen Erfahrungen, einmal als Mutter zweier mittlerweile ja erwachsener Kinder und aus meinem beruflichen Kontext im Kinder- und Jugendfußball. Und natürlich gibt es auch Situationen, in denen auffälliges Verhalten tiefergehende Ursachen hat und eben fachliche Unterstützung sinnvoll und aber auch notwendig ist. Mir geht es heute hier vielmehr um die vielen alltäglichen Situationen, in denen bereits kleine Veränderungen einen großen Unterschied machen können, wie klarere Kommunikation, verständliche Regeln, vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und eben ein besseres Verständnis für individuelle Bedürfnisse. Deshalb verstehe meine Gedanken bitte als Impulse und Anregungen. Und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Hören. Lass uns mal ganz am Anfang einsteigen. Was bedeutet denn eigentlich auffälliges Verhalten in Anführungsstrichen? Also nicht jedes laute oder impulsive Verhalten ist automatisch problematisch. Kinder sind halt einfach unterschiedlich. Manche sind temperamentvoll, sensibel, wie man es auch so schön sagt, kreativ, chaotisch, zurückhaltend oder eben einfach besonders lebhaft. Von auffälligem Verhalten sprechen wir meist dann, wenn ein Verhalten ja quasi wiederholt auftritt, den Trainingsablauf stört, das soziale Miteinander, die Entwicklung des Kindes beeinträchtigt, uns eben einfach auf gut Deutsch gesagt auf die Nerven geht. Also zum Beispiel können das sein ständiges Reinrufen, bewusstes Stören von Übungen, sich einfach komplett zu verweigern und gar nicht mitmachen zu wollen oder auch aggressives Verhalten. Wir haben das ja oftmals so in jüngeren Altersgruppen, so permanentes Albernsein oder aber auch Konflikte mit Mitspielerinnen, Provokationen gegenüber TrainerInnen, kommt ja auch sehr, sehr gerne so ein bisschen mehr in Richtung, wenn es in die Pubertät geht, vor, extremes Rückzugverhalten oder einfach das Missachten von Regeln oder Regelwerken, die ihr aufgestellt habt. Wichtig ist dabei, also nicht jedes herausfordernde Verhalten ist automatisch absichtlich störend oder aber auch, wie ja schnell mal so gesagt wird, böswillig, also so bewusst. Oft ist Verhalten zunächst einmal mehr so als Signal zu verstehen. Und das Verhalten hat fast immer einen Grund. Also wenn Kinder oder Jugendliche im Fußball auffallen, lohnt sich die Frage, was möchte uns dieses Verhalten eigentlich sagen? Denn hinter auffälligem Verhalten steckt häufig sowas von Überforderung, Langeweile, Unsicherheit vielleicht auch, fehlende Zugehörigkeit, gerade in so einer großen Mannschaft oder in einem großen Team, mangelnde Aufmerksamkeit, was natürlich auch mal schnell passieren kann, gerade bei Spieler, Spielerinnen, die vielleicht eher zurückhaltend und ruhig sind und man eben eine große Mannschaft hat, also sprich viele Spielerinnen in einer Mannschaft hat, unklare Regeln oder unklare Regelwerke, vielleicht auch Belastungen, die so außerhalb des Sports kommen, vielleicht aus der Familie, aus der Schule, aus dem Freundeskreis etc. pp. Oder schlicht einfach der Wunsch, gesehen zu werden. Also gerade Kinder, die wenig positive Aufmerksamkeit erleben, merken oft, auch wenn ich störe, reagieren wenigstens alle auf mich. Denn auch negative Aufmerksamkeit bleibt Aufmerksamkeit. Also da wird dann oftmals gar nicht wirklich so großartig unterschieden. Lass uns mal den Blick auf das familiäre Umfeld werfen. Also eine der wichtigsten Fragen in dem Bereich ist oft gleichzeitig auch die, ja, ich würde sie mal fast nennen, so ein bisschen die vielleicht schwierigste oder auch ja unbequemste Frage, nämlich, will das Kind überhaupt Fußball spielen? Also nicht jedes Kind, das im Verein angemeldet ist, hat automatisch Freude am Fußball. Manche kommen wegen ihrer Freundin oder Freund, weil der oder die halt im Verein spielt und man vielleicht einfach den Nachmittag gemeinsam verbringen möchte. Andere, weil den Eltern der Sport wichtig ist und manche einfach, ja, weil man halt irgendeinen Sport machen sollte. Wenn jedoch die eigene Motivation fehlt, also diese intrinsische Motivation, dass ich wirklich was total gerne möchte, weil ich es eben möchte, wird vieles einfach schwierig. Dann wird es nämlich schwierig, sich an Regeln zu halten, Verantwortung zu übernehmen, konzentriert mitzumachen oder sich auch dauerhaft in die Gruppe eben einzufügen. Denn wer, ja, wie würde ich es jetzt nennen, wenn ich eben von intrinsisch gesprochen habe, dann würde ich jetzt sagen, wer so ja innerlich eigentlich gar nicht dort sein möchte, wo er eben ist, also sprich auf dem Fußballplatz, zeigt das oft schnell auch mal so indirekt, auch wenn das gar nicht wirklich so klar bewusst jetzt gesteuert ist oder gezeigt wird. Und wenn wir so ein Verhalten haben, ist es oftmals auch so ein bisschen, dass wir doch mal gucken sollten, wie das eben in anderen Situationen ist, die eben sich außerhalb des Sports befinden. Zum Beispiel gibt es ähnliche Situationen in der Schule oder wenn es eben bereits zu Konflikten gekommen ist im Fußball-Setting, gibt es eben ähnliche Konflikte in der Schule. Fällt das Kind dort eben halt auch durch ähnliches Verhalten auf? Und wie wird eben damit auch umgegangen, also beispielsweise in Schule oder in der Familie? Und ja, gibt es vielleicht auch klare Strukturen oder eher wechselnde Regeln immer, sodass es da halt auch nicht so eine eindeutige Klarheit für das Kind oder den Jugendlichen gibt? Denn Kinder übertragen häufig Erfahrungen und Muster, die sie halt woanders machen, also die sie in ihrem Alltag machen, auch dann gerne mal auf den Fußballplatz. Und bei diesen Antworten auf diese Fragen können Eltern helfen, unterstützen, begleiten, aber sie können nicht alles lösen. Also ich erinnere mich selbst noch gut an Situationen aus der Schulzeit meines Sohnes. Wenn wir eben zum Elternsprechtag gegangen sind und er ist auf eine Gesamtschule gegangen, das hieß, wir hatten einmal im Quartal einen Elternsprechtag. Und wenn mir dann gesagt wurde, Ihr Sohn muss sich mündlich mehr beteiligen, bitte sprechen Sie mit ihm darüber, dann dachte ich oft so innerlich, ich bitte die Lehrerin ja jetzt nun auch nicht darum, unserem Sohn das Ausräumen der Spülmaschine beizubringen oder nahezubringen, dass das regelmäßig passieren sollte. Also ich löse ja im Grunde auch so ein bisschen meine Situation, die wir zu Hause haben oder unsere Situation, die wir zu Hause haben, ja auch in dem familiären Setting. Also da war ich ab und zu auch so ein bisschen angepiekst. Also natürlich habe ich dann auch mit unserem Sohn gesprochen, weil Eltern können da natürlich unterstützen und begleiten und das Gespräch suchen. Aber ich glaube, auch da ist es immer ganz wichtig, sich mal anzugucken, nämlich wenn ein Kind oder ein Jugendlicher sich in dem Setting nicht wohlfühlt, vielleicht auch Angst vor Fehlern hat, sich unsicher fühlt oder eben vielleicht auch keinen Zugang zur Gruppe hat, also beispielsweise, wenn wir im Schulsetting bleiben, so nicht wirklich einen Zugang zu den Klassenkameraden, Kameradinnen findet, dann lässt sich das eben nicht so einfach zu Hause, ja, ich würde es mal in Anführungsstrichen setzen, so reparieren. Deshalb greift es für mich oftmals zu kurz, im Gespräch mit den Eltern zu sagen, kümmern Sie sich bitte darum. Ich finde, da muss man eben halt einfach nochmal viel allgemeiner auf die Situation schauen. Also die Punkte, die ich jetzt schon am Anfang erwähnt habe, genauso wie die ich jetzt noch nachfolgend erwähne, die sollte man eben alle mal so zusammen, ich sag mal, auf den Tisch legen und sich eben jeweils mal anschauen. Also wie wir das jetzt eben quasi außerhalb des Platzes gemacht haben, gilt natürlich auch so ein bisschen die Frage und den Blick auf den Sport zu richten und die Frage zu stellen, was passiert denn eigentlich innerhalb der Mannschaft? Denn auch dort können ja Ursachen vorliegen, die eben für auffälliges Verhalten sorgen. Also hilfreich ist es dabei immer, einmal so ganz konkret hinzuschauen. Wann tritt das Verhalten denn auf? Also in welchen Situationen genau? Zum Beispiel ist es so bei langen Erklärungen, wenn du als Trainer, Trainerin vielleicht etwas erklärst oder wenn beispielsweise Wartezeiten zwischen den einzelnen Trainingseinheiten zu lang sind, wenn es vielleicht, wenn der oder diejenige sich vielleicht so ein bisschen überfordert fühlt oder im Gegenteil auch gelangweilt fühlt. Oder vielleicht auch immer nur dann, wenn das Kind sich nicht gesehen fühlt, also so ein bisschen untergeht in der Menge vielleicht auch oder aus anderen Aspekten das Gefühl hat, ich bekomme hier keine Aufmerksamkeit. Gerade wenn man sich die Mannschaft anguckt, ist auch immer mal so ein bisschen ist sinnvoll, mal so ein bisschen auf die Gruppendynamik zu schauen und auf die Rollenverteilung in der Mannschaft. Also wer nimmt so welche Rolle in so einem Gefüge ein? Denn Kinder verhalten sich nicht nur individuell auffällig, sondern manchmal ist es sogar auch so, dass sie halt bestimmte Rollen innerhalb einer Gruppe einnehmen. Das kann, in der Schule haben wir das früher immer ja so genannt, gibt es auch heute noch so den Klassenclown, ne? Oder der Rebell oder das schwierige Kind oder der Außenseiter, die Außenseiterin etc. pp. Da gibt es ja auch gerne schnell diese Bezeichnungen und der Mensch wird dann auch schnell in diese Schublade in Anführungsstrichen jeweils gesteckt. Und das finden wir ganz oft, wenn wir uns eben so Gruppendynamiken in Systemen anschauen. Also manchmal ist es halt auch so, dass so diese Gruppen oder diese Rollenzuweisung, die jemand bekommt, auch nochmal so durch die Gruppe teils auch unbewusst, aber eben nochmal so ein bisschen gefördert wird und so stabilisiert wird. Deshalb kann die Frage hilfreich sein, wie reagiert die Mannschaft denn eigentlich auf das Verhalten desjenigen oder derjenigen? Wird zum Beispiel darüber gelacht? Bekommt das Kind Aufmerksamkeit oder vielleicht sogar dadurch so einen bestimmten Status innerhalb der Gruppe? Das erweitert den Blick eben einfach mal, wenn man sich diese Fragestellung anschaut, so weg vom einzelnen Kind hin, einfach mehr zum Systemmannschaft. Und das hilft eben auch mal so ein bisschen zu schauen, ist das, was jetzt der oder diejenige zeigt, gar nicht nur auf ihn oder sie zu fokussieren, sondern wir sollten eher mal so ein bisschen den Blick mehr auf die Gruppe auch dann ausweiten und einfach mal richten. Was auch noch so ein bisschen Thema sein kann, ist, dass zum Beispiel manche Kinder reagieren besonders auffällig oder auffallend, wenn sie zum Beispiel öffentlich kritisiert werden oder vielleicht sich auch bloßgestellt fühlen. Und das ist ja oftmals schnell so, ne, wenn vor einer Gruppe oder vor mehreren Spieler, Spielerinnen etwas gesagt wird, dann hat das ja schon etwas Öffentliches. Und gerade sensible oder auch unsichere Kinder, die überspielen dann so ein bisschen vielleicht ihre Scham, dass ihnen das total unangenehm ist, mit so Albernheit oder eben auch so, dass sie gerade so trotzig werden oder so einen Widerstand zeigen oder aber eben bewusst provozieren oder sich eben halt auch komplett zurückziehen und eben verstummen, gar nichts mehr machen und eben wirklich so in die innere Einkehr gehen. Deshalb nimm doch mal die Reflexionsfragen zur Hilfe, nämlich wie korrigiere ich eigentlich ein Verhalten oder eine Situation innerhalb der Mannschaft? Also wie gehe ich da in der Regel vor? Mache ich das vor der Gruppe oder mache ich das eher kurz oder bin ich da sehr ausschweifend oder nehme ich mir den oder diejenige auch eher so zur Seite und mache das im Vier-Augen-Gespräch? Also schau doch mal, wie du mit solchen Situationen auch umgehst. Denn manchmal liegt die Ursache weniger im Kind als auch eher so ein bisschen in der Situation selbst. Und ich habe noch zwei konkrete Beispiele mitgebracht, die immer wieder so in den Workshops aufpoppen und oder die ich auch oftmals in Gesprächen mit TrainerInnen, mit JugendleiterInnen immer wieder höre. Viele Kinder, die halt besonders auffallen, die bringen ja auch gleichzeitig unglaublich viel Energie oder Kreativität oder Ideen mit. Ich höre auch oftmals, dass gerade diese Spieler, Spielerinnen auch wahnsinnig leistungsstark sind, toll entwickelt, oftmals auch so ein bisschen Führungsspieler oder Führungsspielerinnen. Und die spannende Frage könnte ja dann auch in so einer Situation lauten, wie kann diese Energie, die dieser Mensch mitbringt, sinnvoll einfach genutzt werden? Also zum Beispiel so ein Beispiel, was ich immer wieder höre, ist, ein Spieler macht beim Aufwärmen ständig Quatsch und bringt damit natürlich absolute Unruhe hinein. Und anstatt ausschließlich zu korrigieren und das eben zu unterbinden, könnte man den Spieß ja auch einfach mal umdrehen und fragen, hör mal, du bist jetzt hier so kreativ und machst hier so tolle Sachen und du hast so viele Ideen. Wie würdest du denn ein Aufwärmen gestalten, das dir Spaß macht? Und mit dieser Frage wirst du merken, da verändert sich plötzlich etwas. Denn das Kind selbst erlebt sich da nicht mehr so als, in Anführungsstrichen setze ich es mal, der Störenfried, sondern wird als aktiver Teil der Mannschaft gesehen. Und oftmals ist das auch so, dass die anderen ihn oder sie dann anders wahrnehmen. Und gleichzeitig übernimmt er oder sie Verantwortung, erlebt so eine Form von Selbstwirksamkeit, also ich kann etwas bewirken, ich kann diese Situation auch verändern und merkt auch so, meine Ideen sind gefragt. Also es wird im Grunde so ein bisschen, ich sag mal, umarmt und mit eingebunden und nicht eben unbedingt, ich überspitze jetzt mal komplett, so ein bisschen an den Pranger gestellt, so nach dem Motto, du störst hier immer und das ist echt total doof, weil die anderen wollen spielen oder wollen sich aufwärmen und wir kommen jetzt nicht weiter. Generell finde ich es sowieso an diesem Beispiel nochmal gezeigt, unglaublich wertvoll, Kinder und Jugendliche natürlich altersgerecht stärker auch in Trainingsabläufe mit einzubinden und sie nach ihrer Meinung zu fragen oder sie nach ihren Ideen zu fragen. Nämlich das stärkt einfach die Gemeinschaft nochmal, das gibt halt auch Vertrauen, das stärkt die Kreativität und oftmals auch natürlich die Motivation, sich einzubinden und mit dabei zu sein. Und ich finde gerade so dieses Aufwärmtraining, das ist ja eine total schöne Möglichkeit, da eben halt auch zu sagen, ey, kommt, was habt ihr denn für Ideen? Vielleicht kann man das ja auch so in kleine Teams aufteilen, dass immer so zwei Spieler, Spielerinnen einen Teil des Aufwärmtrainings übernehmen und da, damit eben halt auch ja quasi diese Verantwortung eben für die Gemeinschaft mit übernehmen. Also das ist so das eine Beispiel, was ich mitbringen möchte. Und ein anderes Beispiel, was mir auch immer wieder aus Erzählungen begegnet und was ich auch wirklich noch aus der Zeit kenne, als unser Sohn Fußball gespielt hat, ist so das typische Beispiel, das Training ist vorbei, einige Kinder räumen Tore und Bälle weg und schleppen sich damit den großen Säcken ab und andere nehmen ihre Trinkflasche und verschwinden einfach, sind wups, weg in der Umkleide und schwuppdiwupp auch umgezogen, abgeholt und fort. Und die spannende Frage lautet ja dann, wurde eigentlich jemals klar gesprochen, dass Aufräumen Aufgabe aller ist, die in der Mannschaft sind und eben am Training teilgenommen haben. Und da eben halt auch erstmal so ein bisschen, ich sag mal, lösungsorientiert und auch ergebnisoffen ranzugehen und nicht sofort denjenigen, die das so machen, zu unterstellen, das ist jetzt wirklich bewusst und bösartig und die machen das immer und oder die machen es wahrscheinlich auch immer, aber dass man nicht immer sofort davon ausgeht, dass da eben so eine Idee hintersteckt, sondern ganz, ganz oft, nämlich das habe ich damals schon erlebt und das erlebe ich auch, wenn ich nämlich dann mit Trainern und Trainerinnen darüber spreche, fehlt es wirklich an Klarheit. Denn Kinder brauchen wirklich verständliche Regeln, die brauchen transparente Abläufe, die brauchen eine Orientierung, die brauchen eine Verlässlichkeit und die brauchen wirklich eine ganz klare Kommunikation. Da geht es nicht bei denen ist es zum Beispiel noch wichtiger, alles klar und transparent zu formulieren und nicht von Annahmen auszugehen. Ach, das wissen die ja schon. Und vielleicht ist es halt auch so, dass gerade so eine Regel, wie ihr mit dem Aufräumen umgeht, dass das vielleicht zu jedem Training immer wieder kommuniziert werden sollte oder eben zu Beginn des Trainings kommuniziert wird, dass nach dem Training eben alle zusammen aufräumen. Also hilfreich könnten dabei ja vielleicht auch so Aufräumteams, also wechselnde Aufräumteams sein, die eben so rotierend die Aufgaben übernehmen. Aber was viel, viel wichtiger ist, ist, dass die Kinder und Jugendlichen einfach das Warum und den Mehrwert dieser Aktion verstehen sollten. Also warum ist das wichtig, dass wir hier gemeinsam aufräumen? Und warum übernehmen wir gemeinsam Verantwortung, wenn wir das eben halt als Team machen? Denn genau diese Momente, also solche Situationen, die fördern ja genau diese ganzen sozialen Kompetenzen, die wir ja dem Fußball zuschreiben und die ja gerade Kinder und Jugendliche auch so, ich sage immer so ein bisschen, nebenher erlernen und wo wir nicht irgendwie explizit immer darauf hinweisen müssen, also in dem Fall jetzt schon, damit wir eben diese Klarheit reinbekommen, aber viele Kompetenzen erlernen sie ja eben einfach durch das Spielen in der Mannschaft, durch das Regelwerk in der Mannschaft etc. pp. Diese sozialen Kompetenzen, die gehören ja genauso zum Fußball, wie wir eben das Passen, das Dribbeln, das Torschießen, das Verlieren, das Gewinnen dazugehört. Also daher da wirklich mal so ein bisschen genau hinschauen, wie das jetzt in deiner Mannschaft ist. Also wie klar werden die Dinge da kommuniziert? Oder ihr könnt ja auch drüber nachdenken, mit den Spielern, Spielerinnen gemeinsam ein Flipchart zu entwickeln oder ein Plakat zu entwickeln. Was soll da alles drauf, was weggeräumt werden sollte? Und je mehr man die Kinder eben mit einbindet, und dann kommt nämlich da wieder die intrinsische Motivation zum Tragen, desto eher werden sie dann die Dinge eben halt auch umsetzen können, weil es eben aus ihnen herauskommt. Sie sehen halt den Mehrwert, auch wenn sie den so gar nicht benennen können, aber sie merken halt, wie wichtig das einfach ist und wie gut es ihnen und auch eben der Mannschaft tut. Die beiden Beispiele, die ich jetzt so genannt habe, die zeigen auch, wie hilfreich es einfach sein kann, mit dem Kind zu sprechen und nicht immer über das Kind, was ja oftmals passiert. Also wenn ein Verhalten unerwünscht ist, dann ist es ja ganz schnell, dass man vielleicht im ersten Angang mal irgendwie kurz mit dem Kind spricht, wenn man das überhaupt macht. Aber oftmals ist ja dann ganz schnell der Weg eben zu anderen Erwachsenen, sei es Richtung Eltern oder zu TrainerInnen, Kollegen oder Jugendleitung etc. pp. Daher empfehle ich immer, wie ich es ja eben auch schon gesagt habe, ich finde, die haben so viele tolle Kompetenzen, die sie mit einbringen können. Und eben auch schon in jungen Jahren, da müssen sie nicht erst 12, 13, 14 werden. Das geht eben auch schon viel früher, sie eben mit einzubinden. Und hilfreich können da so Fragen sein wie, wie geht es dir gerade im Training? Oder wenn jemand eben ein unerwünschtes Verhalten zeigt, was nervt dich denn gerade genau? Also da mal hinzufragen, was ist es denn, was den oder diejenige jetzt gerade so unwirsch reagieren lässt oder lustlos oder bockig werden lässt? Und auf der anderen Seite auch mal so ein bisschen herauszukitzeln, was macht denn oder wann macht denn der Fußball dir Spaß? Also was sollte passieren, damit der Fußball dir Spaß macht? Und was würdest du gerne verändern wollen, wenn du sagst oder wenn das Kind äußert, das und das macht mir nicht so viel Spaß? Dann auch gemeinsam mal drauf zu gucken, kann man denn da vielleicht das ein oder andere verändern? Und ich erlebe das oder habe das früher bei unseren Kindern auch immer erlebt, weil ich viele Situationen, die wir so hatten, die auch so kritisch waren, auch so in unserem privaten Kontext, oftmals auch so hinterfragt habe. Was ist denn da gerade los, dass dich das so wuschig macht oder dass dich das so verärgert? Und wie können wir es auch anders machen? Das ist natürlich im ersten Moment auch anstrengend oder kann anstrengend für beide Parteien werden und ist auch ein Mehraufwand. Ich finde aber, dass einfach solche Gespräche oder aus solchen Situationen oftmals, so rum würde ich es formulieren, überraschend schöne und ehrliche Gespräche entstehen können. Also wo ich mich oftmals auch früher bei unseren Kindern so verwundert habe und dachte, ey, auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen. Klar, ist doch super, können wir doch auch gut, wunderbar so und so umsetzen. Also eben da auch wieder ne Teilhabe ermöglichen und sie mit einbinden, damit eben das Miteinander enorm erleichtert werden kann und sich auf der anderen Seite aber eben das Miteinander auch nochmal und das Vertrauen zueinander eben auch nochmal stärkt. So. Jetzt gab es ganz viele Impulse und Ideen von mir. Ich fand das Thema so spannend, dass es da so ein bisschen aus mir herausgesprudelt ist. du weißt ja, am Ende gibt es immer das Fazit von mir. Ich habe auch dann so ein bisschen überlegt, was könnte denn so der wichtigste Gedanke daraus sein? Und ich dachte so ein bisschen, so auffälliges Verhalten, das verschwindet selten einfach, dass man Druck ausübt und sagt, wenn du dich jetzt nicht richtig verhältst, richtig in Anführungsstrichen, so wie ich das gerne möchte, dann passiert etc. pp. Oder dass man sagt, wenn du jetzt weiterhin auffällig wirst, dann darfst du morgen nicht mittrainieren. Also sprich, das verschwindet eben selten durch Druck oder Strafen oder Schuldzuweisung. Also weder von Seiten der TrainerInnen noch von Seiten der Eltern. Ich glaube, Kinder verändern sich häufig dann, wenn eben wir als Erwachsene, und da ist es dann egal, ob wir Elternteil sind oder eben Trainer, Trainerin sind, beginnen eben genauer hinzuschauen und uns die Situation eben genauer anzuschauen. Und nicht nur auf das Verhalten selbst zu schauen, sondern eben auf das, was eben dahinter steckt oder dahinter stecken könnte. Denn jedes Kind möchte dazugehören, möchte gesehen werden und erleben, dass es einfach ein wertvoller Teil der Mannschaft ist, dass er oder sie einfach dazugehört. Und manchmal hilft aber auch der Gedanke, dass eben nicht jedes Verhalten sofort eben auch, ich nenne es mal jetzt in Anführungsstrichen gesetzt, gelöst werden muss. Zum Beispiel gerade die Pubertät, die bedeutet ja oftmals auch Grenzen testen oder austesten, einfach seine Rolle in einem System suchen. Und wenn es jetzt eben das Mannschaftssystem ist, eine Zugehörigkeit finden, ne? Also seine Peer Group zu finden, seine Buddies zu finden, denen man vertraut, mit denen man gerne zusammen ist, sich aber auch gleichzeitig abzugrenzen von der Erwachsenenwelt, nämlich seine eigenen Ideen zu entwickeln, seinen eigenen Umgang mit bestimmten Dingen zu entwickeln. Und was wir ja oftmals auch in der Pubertät wirklich haben, das kennen ja nun auch alle Eltern, die pubertierende Kinder haben oder hatten, dass sie oftmals emotional ja sehr schwankend sind. Also das ist ja von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, kann von einer Sekunde auf die nächste eben switchen. Also das zu wissen, das kann manchmal auch schon entlastend sein. Denn Kinder, Eltern und TrainerInnen brauchen nicht immer sofort perfekte Lösungen. Und da braucht es eben ab und zu auch einfach mal so ein bisschen Geduld und eben halt auch Zeit. Soweit ja von mir. Ich würde natürlich jetzt von dir auch ganz gerne wissen, wie gehst du mit SpielerInnen um, deren Verhalten für dich und deine KollegInnen, ja, ich nenne es mal herausfordernd ist. Und schreib mir doch dazu gerne eine Mail und teile deine Erfahrungen mit uns, meine Mailadresse sowie den Blogartikel zur Episode. Und ich habe dir auch noch ein paar Links zu weiterführenden Themen, die ich jetzt hier im Podcast angesprochen habe, findest du wie immer in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Teile den Podcast gerne mit deiner Community. Und lass auch deine KollegInnen davon profitieren. Wenn du willst, hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bleib gesund. Und diejenigen von euch, die in einem Bundesland wohnen, in dem Fronleichnam ist, wünsche ich einen schönen Feiertag und den anderen einen ebenso schönen, hoffentlich sonnigen Tag. Bis dann!